Ja, wir hören vor der Predigt noch einen Bibeltext, diesmal auch wieder aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Könige. Und da geht es um die Geschichte, um das Ereignis. Luther überschreibt das: Der Herr holt Elia zu sich. Also Elia wird von Gott mit einem goldenen Wagen weggenommen. Und es gibt noch eine zweite Person, Elisa. Das ist jetzt dann sein Nachfolger. Vielleicht, wer mag, habt so viel gesessen, vielleicht könnt ihr gerne zu diesem Bibeltext aufstehen. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, ging Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn wegnehmen wird, hoch über dein Haupt hinweg? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von Ferne, aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht so sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ihn ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Amen.
Rudi? Dass ich im Urlaub war, das merkt man daran, ihr habt gestern keine Mail gekriegt oder so. Ne? Also ich war so gut im Urlaub, dass ich vergessen habe, die Samstagsmail rauszuschicken. Ist ja auch nicht ganz so tragisch, weil ist ja kein Link drinne oder drin, wo man das jetzt per Stream angucken könnte. Von daher, vielleicht werde ich es nachholen und den Link reinschicken, wo man die Audiodatei sich nochmal anhören oder an jemand anders weiterleiten könnte. Bei diesem mittleren Lied gerade ging es um Hoffnung, um den Anker, und wir waren an der Westküste von Dänemark, und die Westküste von Dänemark war in einigen Jahrhunderten Schauplatz von vielen Schiffbrüchen Und wir waren in einem Museum und da waren draußen schon ganz viele Anker gelegen aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Mega groß, wo du denkst, pff, wie groß müssen dann die Schiffe gewesen sein, an denen das hing. Und als wir dann in dieses Museum reinkamen, da stand da so ein 12 Meter hohes Teil, wo wir nicht wussten, was ist das jetzt? Ist das ein Kiel von einem Schiff? Soll das ein Mast sein? Aber der war irgendwie breit, der war nicht rund, sondern das war das Ruder von einem Schiff. Und zwar von einem sehr großen englischen Kriegsschiff, was dort auch an der Küste gestrandet ist, wo, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber 754 oder 56 Leute ums Leben gekommen sind. 12 haben nur überlebt, das heißt 13 sind ans Ufer gekommen, der eine war noch gestorben, also 12 haben überlebt. Und bei so einem anderen Bericht in einem anderen Haus hatte ich so ein kleines Video gesehen, dass in dieser Zeit 1200 Schiffe dort gestrandet sind und sich daraus ein Geschäft entwickelt hat, wie man mit den gestrandeten Sachen umgeht. Aber so viele Menschen sind dort ums Leben gekommen. Und bei dieser St. George, HMS St. George, war es so, dass als sie merkten, es wird untergehen, da hat der Pfarrer nochmal ein Lied angestimmt, in dem er Jesus gepriesen hat für das, was er in seinem Leben getan hat. Hat sich also nochmal erinnert, hat nochmal gesagt, danke Herr für all das, was du getan hast. Er war auch einer von denen, die dann gestorben sind. Er hat sich erinnert. Wie ihr wisst, haben wir vor 3 Wochen über das Gedächtnis gesprochen und ich möchte heute noch einmal in diesen Gedanken einsteigen. Gedächtnis sozusagen zweiter Teil. Das Gedächtnis ist eines der größten Geschenke, die uns unser Schöpfer gemacht hat. Nur durch unser Gedächtnis sind wir in der Lage, Dinge, die wir erlebt oder gehört haben, aufzunehmen, für Tage, für Wochen oder sogar für ein ganzes Leben auch zu behalten. Ein Gespräch, das geführt wurde, ein Blick, ein Gesichtsausdruck manchmal nur. Reiseeindrücke, große Schiffe, die gesunken sind und wo noch ganz viel Material dort ausgestellt ist. Es bleibt haften. Gerüche, Dinge, die wir mit unserem Gott erlebt haben. All diese Eindrücke werden in unserem Gedächtnis gespeichert und sie bestimmen auch mit, was wir für Menschen werden, zu was für Menschen wir werden. 3 Wochen, wie gesagt, ist es her, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und wir haben in der letzten Predigt gesehen, wie wichtig es ist, dass wir es lernen, schlechte und negative Dinge, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, ruhen zu lassen. Sie tatsächlich hinter uns zu lassen, damit sie nicht unsere gesamte Gegenwart bestimmen und uns und damit unser ganzes Leben eventuell sogar blockieren. Nun wollen wir heute noch einmal genau das Gegenteil anschauen, uns mit dem Gegenteil beschäftigen. Nämlich damit, dass auch die positiven, guten Erfahrungen in der Vergangenheit uns nicht für unser Leben blockieren dürfen. Dass auch mit den Guten vor den Augen von Elisa und vor den Augen von 50 Prophetenschüler aus Jericho nimmt Gott den Elia in einer Erscheinung, in einem Wagen aus Feuer zu sich in den Himmel. Elisa steht direkt daneben. Er erlebt es, er sieht es und er ist tief erschüttert. Und die Prophetenjünger sehen das auch und sind total von der Rolle. Und jetzt kommt der Abschnitt, der uns heute Morgen beschäftigen soll. Da heißt es in 2. Könige 2, ab Vers 15, als die Prophetenschüler, also die Prophetenschüler sprachen zu Elisa, als die Prophetenschüler, die den beiden Männern aus Jericho gefolgt waren, Elisa zurückkommen sahen, sagten sie zueinander, der Geist von Elia ist nun auf Elisa übergegangen. Sie liefen zu ihm und warfen sich ehrfürchtig vor ihm auf den Boden. Meister, sagten sie, ein Wort von dir genügt und wir schicken unsere 50 kräftigsten Männer los, um deinen Lehrer zu suchen. Vielleicht hat der Geist des Herrn ihn nur von hier weggetragen und irgendwo auf einen Berg oder ein Tal geworfen. Elisa wehrte ab. Was passiert hier? Gott hat sowohl Elisa als auch diesen Bibelschülern ganz unmissverständlich klar gemacht, dass die Zeit für Elia auf dieser Erde abgelaufen ist. Die wussten es ja, die haben ja zu Elisa gesagt, weißt du auch? Ja, weiß ich, seid ruhig. Die anderen in Jericho genauso, weißt du? Gleicher Wortlaut, ja, weiß ich, seid ruhig. Nun war Elia nicht irgendein Lehrer der damaligen Zeit. Er war sozusagen die Hauptperson. Er war jemand, der wie eine Schlüsselfigur war für das geistliche Leben damals. Er war sowohl für Elisa als auch für die Bibelschüler ein absolutes Vorbild. Und als nun diese Ankündigung Gottes wahr wird und Elia tatsächlich von dieser Erde genommen wird, da empfinden diese Bibelschüler hier ganz offensichtlich, das kann doch nicht sein. Elia soll auf einmal nicht mehr da sein, das kann doch gar nicht angehen. Wie kann das geschehen? Und so versuchten sie, die Sache irgendwie für sich wahrscheinlich auch zu entschärfen. Ein Erklärungsmodell dafür zu finden. Sie sagten, vielleicht ist das Ganze ja nur ein Missverständnis. Vielleicht ist das, was wir da gesehen haben, irgendwie nur so ein Film gewesen, der vor uns abgelaufen ist. Vielleicht hat Gott das doch gar nicht so ernst gemeint. Vielleicht hat er Elia nur von hier weggenommen und irgendwo anders hingesetzt, in ein Tal oder auf irgendeinem Berg wieder abgesetzt. Und so wurden sie auf einmal richtig aktiv und sagen zu Elisa, Elisa, wir können ihn suchen lassen. Wir haben hier 50 kräftige, durchtrainierte junge Männer. Die können losgehen. Die kämmen die ganze Gegend durch. Vielleicht finden wir Elia ja doch. Vielleicht klärt sich die ganze Sache ja doch noch auf. Nun, vielleicht sagen wir, was ist das für eine Argumentation? Das ist doch total abwegig. Wie kann man glauben, dass der Geist Gottes einen Menschen nimmt und irgendwo wieder absetzt? Aber sehen wir an einer anderen Stelle, sehen wir, dass Gott so etwas tatsächlich tun kann. Im Neuen Testament bei Philippus, nachdem er diesen Kämmerer aus Äthiopien erklärt hat, was dort in Jesaja steht und er ihn getauft hat, wurde er vom Geist Gottes genommen und an einer anderen Stelle wieder abgesetzt. Es ist also möglich. Das heißt, es gibt also tatsächlich diese ganz kleine Chance, dass Gott auch hier so etwas getan hat und Elia eben doch nicht weg ist. Und diese Prophetenjünger klammern sich förmlich an diese kleine Chance. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Spiel gesehen hat, Deutschland gegen Spanien. Oh, wieso muss er diese Wunde nochmal aufreißen? Aber da war doch diese Stelle mit dem Handelfmeter. Warum ist er nicht zum VAR gegangen? Warum hat er sich das nicht auf dem Bildschirm nochmal angeguckt? Könnten die Deutschen nicht vielleicht doch im Nachhinein noch Protest einlegen und irgendwie durch einen Einspruch erlangen? Nee, eben nicht. War so entschieden, ist so gewesen, konnte man nichts mehr dran ändern. Und so waren auch die Bibelschüler aus Jericho gefangen in ihren Gefühlen, sodass sie alles, was Gott angekündigt hat, mit einem Mal vom Tisch gewischt hatten und sich an diesen einen Strohhalm geklammert haben. Könnte er nicht doch irgendwie versetzt worden sein? Ich kann mir so richtig vorstellen, was in den jungen Leuten damals abgelaufen ist. Mensch, dieser Elia, das war so ein absolut gutes Vorbild. Wir brauchen so ein Vorbild. Ich brauche so ein Vorbild, um in meinem Leben einen geistlichen Dienst als Prophet tun zu können. Warum ist er jetzt weg? Ich bin noch nicht so weit. Wieso kann Gott diese wichtige Person, die für sein Reich so wichtig ist, einfach nur wegnehmen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Elia dort auf der Bibelschule ein super beliebter Gastlehrer gewesen ist. Und wenn er vorbeikam und erzählte, was Gott wieder getan hat, und wir sehen ja in diesem kleinen Bibelabschnitt schon, was Gott alles durch Elia tun kann. Mit dem Mantel auf den Jordan schlagen, teilt sich, sie gehen trockenen Fußes hindurch. So eine kleine Sache von den Dingen, die Elia in seinem Leben mit Gott erlebt hat. Und wenn er vorbeikam, dann erzählte er wieder, was Gott getan hat. Und bei ihnen gingen die Ohren und die Münder auf. Er war der Kopf der gesamten damaligen Reichsgottesarbeit. Und jetzt will Gott diesen Mann einfach wegnehmen? Das kann doch wohl nicht sein. Diese jungen Leute weigern sich, die neue Situation zu akzeptieren. Das heißt, sie sind gefangen in ihren Gefühlen. Und noch etwas. Sie sind gefangen in ihrem Kleinglauben. Sie fragen sich, wenn Elia jetzt tatsächlich weg ist, wie soll es denn weitergehen ohne Elia? Das geht doch gar nicht. Wer geht uns denn jetzt voran? Wer sagt jetzt und zeigt uns jetzt, was getan werden muss? Und sie konnten sich einfach nicht vorstellen, wie es eine Zukunft für sie und für das Reich Gottes geben sollte ohne Elia. Und so klammern sie sich an diese kleine Minimalchance, vielleicht hat Gott ihn doch nicht weggenommen, sondern nur in eine andere Region versetzt. Entgegen aller Vernunft, auch entgegen des Wortes von Gott, der das angekündigt hat. Sie waren gefangen in ihren Gefühlen und ihrem Kleinglauben. Vielleicht sind wir heute aus unserer Position ein wenig geneigt, uns über diese Bibelschüler zu erheben. So ein paar Tagträumer, die nicht in der Lage sind, der Realität mal ins Auge zu schauen. Mal zu schauen, was war da eigentlich? Was hatten wir gehört und was haben wir gesehen? Und kann es nicht einfach so sein, wie es gewesen ist? Wenn Gott ankündigt, dass Elia wegnimmt, dann tut er das auch. Da muss man nicht gar nicht groß drum rumreden. Nun, es ist leicht aus heutiger Sicht über Leute zu urteilen, aber ich möchte uns einmal fragen, ist uns das nicht auch schon mal so gegangen? Da stellt sich uns irgendetwas an einem Tag in den Weg, eine unabänderliche Situation für unser Leben. Irgendein Verlust, eine unerwartete oder unbequeme oder sogar tragische Wendung in unserem Leben. Und wir sind im ersten Moment so geschockt, dass wir reagieren und sagen, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist doch gar nicht möglich, dass so etwas passiert. Auch als Gemeinde. Das ist doch nicht möglich, dass uns als Gemeinde so etwas passiert. Das geht doch nicht. Wie kann der Tillmann kündigen und woanders hingehen? Nach Wolfsburg. Frechheit. Geht doch gar nicht. Eine kleinere Sache. Aber auch, denke ich, was schon in einigen etwas bewirkt hat. Und dann flüchten wir uns innerlich in eine Abwehrhaltung. Das kann Gott doch nicht so gewollt haben. Das kann er doch nicht einfach so zulassen. Ich weiß noch, als wir damals aus Neustadt weggegangen sind, da haben die gesagt, wie jetzt? Du warst in Fritzlar, hast das mit dem abgemacht und die haben die ganze Zeit dafür gebetet und wir wussten das noch nicht und konnten nicht dagegen beten? Das kann Gott doch nicht zulassen. Und äußerlich stürzen wir uns dann vielleicht in irgendwelche Aktivitäten, um die Sache irgendwie aufzufangen oder abzuschwächen oder sie wenigstens zu verdrängen. Und wir weigern uns, die Sache zu akzeptieren. Und wir sind dabei unfähig, Gewesenes zurückzulassen. Unfähig, nach vorn zu schauen. Und wir bleiben dabei ein Stück gefangen in der Vergangenheit, auch wenn sie gut war. Oder weil sie gut war. Genauso geht es nun diesen 50 jungen Männern, sie gehen los, um irgendwo in der rauen Bergwelt zu suchen, ob Elia nicht doch bei ihnen noch auf dieser Erde ist. Und wisst ihr, mir tun diese jungen Leute leid. Denn das sind ganz feine junge Leute, das sind Theologiestudenten, das sind Bibelschüler. Die haben das Reich Gottes vor Augen, die wollen etwas für Gott bewegen und sie gehen los und sie setzen sich ein, aber ihre Aktivität ist umsonst. Was man entgegen dem Wort Gottes aus dem Gefühl tut, aus Angst, aus Zweifel, einfach nur tut, um etwas zu tun, um irgendwie aktiv zu sein, das ist und bleibt verschleuderte Energie. Lass uns mal einen Schritt weitergehen und den Elisa anschauen. Wenn wir genau hinschauen, ist es dem Elisa wie den Bibelschülern unglaublich schwer gefallen, seinen geistlichen Lehrer Elia wirklich loszulassen. Wir sehen, dass sein innerer Schmerz gerade in dieser Situation, als er von Elia Abschied nehmen muss, so richtig durchbricht. Wir lesen in 2. Könige 2, als Elia von Gott in den Himmel genommen wird, Elisa sah das und er schrie. Und das ist nicht nur ein kleines, ach wie schade, sondern hier heißt es, Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter. Und man sah ihn nicht mehr und fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Sehen wir, auch Elisa ist hier total am Ende. Er schreit seinen Schmerz heraus, er zerreißt seine Kleider und er durchleidet diese Situation wahrscheinlich noch viel tiefer als die Prophetenjünger. Denn er kannte Elia noch viel besser als sie Und er war viel näher mit ihm verbunden, weil er sein ganzes Leben mit ihm teilte. Aber nun im Folgenden wird klar, Elisa weiß, wie er mit dieser guten Vergangenheit, mit all dem schönen und guten Erfahrungen umgehen muss. Er kommt hier zu den Bibelschülern und als die gleich losstürmen wollten, um Elia zu suchen, da sagte er ganz ruhig, ihr braucht ihn nicht zu suchen. Elia ist wirklich, er ist wirklich in den Himmel aufgefahren. Er ist wirklich weg. Warum war Elisa in dieser Situation so ruhig und so sicher? Nun, Elisa wusste, wer Gott ist. Und er wusste, wie Gott ist. Elisa wusste, Gott täuscht uns nicht. Und wenn Gott es dem Elia gesagt hat, er wird von dieser Erde weggenommen. Und wenn es Gott den Prophetenjüngern in Bethel und auch denen in Jericho gesagt hat, dann wird er das tun. Er hat es getan. Und darum macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass ich mich jetzt in meinem Schmerz vergrabe, dass ich mich jetzt in meine Wunschträume zurückziehe und sage, das darf nicht sein. Und deswegen ist es auch nicht so. Elisa wusste, wenn Gott spricht, dann handelt er danach. Und dann möchte ich nicht davor fliehen, sondern ich möchte es lernen, dazu Ja zu sagen. Weil ich weiß, dass es letztlich eben doch ein guter Weg ist, den Gott mich führt. Und Elisa wusste noch etwas. Gott wird sein Werk weiterführen. Und wenn er den einen nimmt, dann kann er einen anderen berufen und begaben. Und genau das geschieht nun auch im Folgenden. Elisa wird von Gott berufen, an dieser Stelle weiterzumachen, wo Elia aufgehört hat. Ich möchte mein Werk durch dich weiterführen. Sehen wir sowohl Elisa als auch die Prophetenjünger hatten eine gute Zeit mit Elia erlebt. Aber der entscheidende Unterschied ist der, die Prophetenjünger klammerten sich angstvoll an diese sichere, warme, vertraute Vergangenheit. Elisa aber sagte, so schön alles war, was hinter mir liegt, aber ich will mich nicht von den guten Erfahrungen der Vergangenheit gefangen nehmen lassen. Ich will nicht an schönen Erlebnissen von gestern hängen bleiben und damit untauglich werden für die Gegenwart. Wir wollen an dieser Stelle mal ganz kurz den biblischen Text verlassen und diese Gedanken noch einmal ein Stück auf uns, auf unser Gedächtnis anwenden. Ich möchte zunächst einmal dies eine festhalten. Wir sollen uns von ganzem Herzen freuen, wenn Gott uns in der Vergangenheit gute Zeiten in unserem Leben geschenkt hat. Das Thema Dankbarkeit darf und soll in unserem Leben eine große Rolle spielen, einen großen Raum einnehmen. Und ich denke, dass es auch eine Rolle spielt, wenn wir über unser Gedächtnis sprechen. Freu dich, wenn du zurückblickst und sagen kannst, da waren Menschen in meinem Leben, die waren wunderbar. An denen konnte ich mich orientieren. Bei denen habe ich gelernt. Die haben mir geholfen. Die haben mir geholfen, mit mir und der Situation zurechtzukommen. Und ich habe mir vielleicht auch gerade in meinem geistlichen Leben, haben sie mir ein ganzes Stück weitergeholfen. Freu dich darüber, sage Gott, danke dafür. Danke auch für deine Großeltern, für deine Eltern, für die guten Erfahrungen, für Menschen an deiner Seite, die ein Stück deines Weges mit dir gegangen sind, die vielleicht weggezogen oder schon gestorben sind, die aber einen guten, positiven Teil deines Lebens gewesen sind. Danke Gott auch für die guten Zeiten im Gemeindeleben, für geistliche Aufbrüche in deinem eigenen Leben, für die gute Entwicklung hier in der Gemeinde. Danke Gott für seinen Segen in der Vergangenheit. Wir wollen niemals die Taten Gottes vergessen. Danke Gott auch, wenn er dir in deinem äußerlichen Leben geholfen hat, wo deine Wünsche in Erfüllung gegangen sind, wo er dich mit materiellen Dingen gesegnet hat. Danke Gott, wenn er dir aus einer Krankheit geholfen hat, wo du selbst erlebt hast, ich habe gebetet, andere haben für mich gebetet und Gott hat eingegriffen. Oder ich habe für einen anderen Menschen gebetet und Gott hat tatsächlich sichtbar an ihm oder ihr gewirkt. Danke Gott für den Segen der Vergangenheit. Aber nun ist eines ganz wichtig. Wenn wir solche Lebensabschnitte haben und sie zu Ende gehen, und sie werden irgendwann zu Ende gehen, wenn sich Lebensumstände ändern, schwieriger werden, dann dürfen wir niemals versuchen, in der Vergangenheit weiterzuleben. Wisst ihr, das wäre ein biblisches Wort dazu, ein fleischlicher Umgang und kein geistlicher Umgang mit unserem Gedächtnis. Wenn wir versuchen, die guten Tage mit Krampf festzuhalten, Wenn wir immer so tun, als wäre das alles noch da, wenn wir immer wieder versuchen, die Vergangenheit wiederzubeleben, uns die Gefühle von damals in Erinnerung zu rufen und damit der Realität von heute ein Stück auszuweichen. Wenn wir nicht sagen können, das hat Gott uns damals geschenkt, ihm sei Dank dafür, aber das war gestern. Ich möchte das noch ein bisschen konkreter machen. Vielleicht ist so manch einem von uns im Laufe seines Lebens schon mal der Gedanke gekommen, ach, war die Zeit schön, als wir noch keine Kinder hatten. Da waren wir so frei, so ungebunden. Da konnten wir unsere Zeit selbst einteilen und bestimmen. Und vielleicht sogar, da konnten wir uns noch viel mehr in der Gemeinde engagieren. Was war das für eine tolle Gemeinschaft in der Jugendzeit, in dieser intakten, motivierten christlichen Jugendgruppe. Was für eine Dynamik war da drin, was für ein Gruppenerlebnis, was für eine großartige Erfahrung haben wir da gemacht. Freu dich über solche schönen Erlebnisse in deiner Jugendzeit, aber trauere ihnen nicht nach, sondern lebe im Heute. Vielleicht sagst du auch, so dieses Stadium steht mir erst noch bevor, aber vielleicht sagst du bereits heute schon, was war das schön, als die Kinder noch kleiner waren, als sie noch leichter zu lenken waren. Als ich noch sagen konnte, hör mal Junge, das machst du jetzt nicht so, du machst es jetzt so. Und er machte das tatsächlich. Jetzt werden die Kinder größer, die Diskussionen fangen an oder sind im vollen Gange und ich spüre, dass ich anfangen muss, sie loszulassen. Freu dich über gute Familienerfahrung, freu dich über all das, was schön war, als die Kinder kleiner waren, aber versuche nicht auf Krampf die Vergangenheit in die Gegenwart zu zerren. Oder vielleicht geht es dir auch so, dass du zurückblickst und sagst, ach, war das schön, als ich so hundertprozentig fit gewesen bin. Gesund. Das war eine gute Zeit. Aber heute die Schmerzen, die Einschränkungen, die Belastungen, das ist doch alles nicht mehr so wie früher. Trauere dem nicht nach. Danke Gott, dass es so war. Und danke ihm, dass es vielleicht den Großteil deines Lebens so war. Aber jetzt tritt ins Heute. Lebe im Jetzt. Wie wichtig ist das, dass wir nicht daran verzweifeln und fast daran krank werden, weil Dinge heute nicht mehr so sind oder wir Dinge nicht mehr so können wie damals. Dass wir uns nicht darüber ärgern. Ha, erinnert ihr euch noch? Als Käthe, Rudi Völler, damals im letzten Spiel gegen Spanien, als wir gewonnen haben, das Tor schoss. Das waren noch Zeiten. Rudi Völler ist ja wieder dabei. Der sitzt ja mit auf der Bank. Könnten wir den nicht einwechseln? Es war schön. Damals in den 80ern haben sie gegen Spanien mal gewonnen. Beim Pflichtspiel. Ist jetzt vorbei. Ist nicht mehr. Auch letzten Samstag? Freitagabend, 18 Uhr. Schwere Danke Gott, dass es so war. Freu dich auf die Zeit, wenn es wieder so sein wird. Wichtig ist, nicht dran zu verzweifeln. Sehen wir, Gott schenkt uns unser Gedächtnis nicht immer, nur um die Vergangenheit wiederzubeleben. Gott schenkt uns unser Gedächtnis nicht, damit wir ständig an dem festklammern, was war. Gott möchte nicht, dass wir dauernd nur auf der Suche nach den Erfahrungen von gestern sind. Dass wir in unseren Gefühlen gefangen sind und immer nur denken, das kann doch jetzt nicht zu Ende sein. Das darf doch nicht zu Ende sein. Dass wir in Kleinglauben gefangen sind und äußerlich fragen, wie soll das jetzt alles nur weitergehen? Wisst ihr, echter Glaube lebt heute. Echter Glaube sagt, ich kann Vergangenes nicht wiederbeleben und ich muss es auch nicht, denn mein Gott ist heute da. Er ist ein Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Echter Glaube sagt, Herr, ich danke dir für das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Heute erlebe ich neue Dinge mit dir. Vielleicht nicht so groß, vielleicht nicht so spektakulär, aber immer neu und immer frisch. Leben mit dem Gott der Bibel heißt, leben mit einem Gott, der immer in der Gegenwart da ist. Egal, wie die äußeren Umstände sich auch ändern, unser Gott ist der Gegenwärtige. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. Und da heißt es, dass Gott immer heute mich sieht, meine Aufgaben sieht, meine Möglichkeiten sieht, meine Mitmenschen sieht, die Chancen sieht, meine Schwierigkeiten sieht, die Gesellschaft sieht, von denen Rudi vorhin gesprochen hat, über die wir oft so jammern. Und er sagt, mein liebes Kind, ich will heute mit dir meine Gemeinde bauen, in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt, unter diesen Umständen, in dieser Zeit, heute. Bist du dabei? Oder bist du immer noch bei dem, was gestern war? Nach 3 Tagen erfolgloser Suche kehren die 50 jungen Männer enttäuscht aus den Bergen zurück. Sie hatten Elia nicht gefunden. Und nun lesen wir einen interessanten Vers. Vers 19. Die Bürger der Stadt Jericho kamen zu Elisa und klagten, also zu Elisa und klagten, Herr, wie du siehst, ist unsere Stadt schön gelegen, aber das Wasser hier ist schlecht. Und darum gibt es bei uns immer wieder Fehlgeburten. Dort in Jericho gab es also eine Quelle, aus der konnte man nicht trinken. Und alle Stadtbewohner mussten weit gehen, um sich Wasser zu holen. Und wir sehen, eines ist doch interessant. Dieses schlechte Wasser gab es auch schon zu Zeiten des Elia. Und Elia konnte damals nichts daran ändern. Und nun sagt Gott zu Elisa, mach dieses Wasser gesund. Und Elisa darf im Auftrag Gottes dieses Wunder tun, dass diese Quelle in der Stadt sauber und rein wird. Und die Leute in Jericho spüren in diesem Moment, es geht weiter, auch ohne Elia. Dinge, die Elia nicht angepackt hat, die packt Gott durch Elisa jetzt in unserer Zeit an. Und Gottes Wirken hat mit Elia nicht aufgehört, es geht weiter. Und wisst ihr, das ist ein richtiger Umgang mit unserem Gedächtnis, dass wir uns von der Vergangenheit nicht blockieren lassen, sondern dass sie uns motiviert, weiterzugehen. Dass wir zu Gott sagen, Herr, du hast uns gestern geholfen und du bist heute noch derselbe. Und du sagst uns heute zu uns, ich will bauen meine Gemeinde. Und hier ist die Frage an uns alle. Kannst du sagen, Herr, ich danke dir für die Vergangenheit, aber ich trauere dem nicht nach. Ich sage Ja zum Heute. Ich sage Ja dazu, dass sich meine Situation verändert hat, dass die Kinder Zeit und Kraft von mir fordern, dass ich in einer Weise gefordert bin, wie ich es sonst noch nicht war. Und ich sage Ja zu meinen Einschränkungen, mit denen ich jetzt leben muss. Dass ich älter werde, dass sich mein Aktionsradius verkleinert, dass ich schwächer werde. Und ich sage Ja dazu, dass Menschen gestorben sind, andere vielleicht sogar weggezogen sind, aus meinem Leben verschwunden sind. Und ich bin auch hier. Können wir diese Dinge aus Gottes Hand nehmen, dass wir uns freuen über Gott und über die Dinge, die er in unserer Vergangenheit getan hat und dass wir dann auch sie hinter uns lassen und sagen können, hier bin ich heute mit neuen Aufgaben, mit neuen Menschen, mit neuen Schwierigkeiten, mit neuen Chancen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber er ist ein Gott, der uns helfen möchte, im Heute zu leben. Und Gott helfe uns, dass wir nicht im Vergangenen stehen bleiben, so gut es auch immer gewesen ist, sondern dass wir begreifen, unser Gott ist ein Gott, der immer heute gegenwärtig ist und der für heute, Sonntag, den 7.7.2024, einen Plan mit uns hat. Ich möchte Gott dafür danken. Vater im Himmel, es ist so gut zu wissen, dass du in dieser Zeit bist, dass du damals da warst, dass du heute da bist und dass du in Zukunft da sein wirst. Danke dafür, dass wir in dir einen Gott haben, der uns sieht im Hier und Jetzt. Und wir möchten dir dienen mit dem, was wir sind und haben im Hier und Jetzt. Herr, und danke dafür, dass du uns gute Erfahrungen geschenkt hast und auch negative Erfahrungen geschenkt hast und weder die negativen noch die positiven sollen uns in der Vergangenheit festtackern, sondern wir wollen aufbrechen in das Hier und Jetzt und in eine Zukunft mit dir. Danke dafür, dass du diesen Weg mit uns gehst. Wir erheben deinen Namen. Du bist der Anker, du bist die Hoffnung, in dir weiß ich, dass ich mein Leben fest und sicher leben kann und keinen Schiffbruch erleiden werde. Mit dir. Amen.